Aber sie hat doch eine Sauerstoffmaske an. Reicht das nicht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kochbuch Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche, die es noch werden wollen. Ja, ich bin letztens über einen lustigen Artikel gestolpert auf einer von mir sehr geschätzten Webseite. Und da geht es um folgendes Problem. Ihr habt einen Patienten, der ist dyspneisch. Der hat eine Sättigung von 70. Ihr macht eine Sauerstoffmaske mit Reservoir der Patientin aufs Gesicht, einen Sauerstofffluss von 15 Litern. Und die Patientin oder der Patient zieht die Maske zur Seite und sagt, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft. Ja, aber sie hat doch 15 Liter mit der Maske, das muss so reichen, oder? Ja, dieser Artikel, der hat mich ein bisschen ins Grübeln gebracht. Ihr kennt die Situation oder jeder, der irgendwie schon in den Nachtdiensten ist, auf Intensiv, wie er immer, im Notarztdienst, kennt das Problem. Wie funktioniert denn das jetzt, wenn man diese Frage beantworten wollen? Müssen wir mal wieder so Sachen anschauen wie das Atemminutenvolumen. Das Atemminutenvolumen ist, weiß jeder, Atemzugvolumen mal Atemfrequenz. Und im Normalfall hat so ein Mensch so 6 bis 7 Liter pro Minute. Wenn er natürlich Angst hat oder respiratorisch dekompensiert, kann das natürlich auch noch ganz krasse andere Werte annehmen. Wenn man den Lehrbüchern so glauben darf, dann sagen die immer 15 Liter Maske mit Reservoir, hast du 100% FiO2. So ganz stimmt es nicht. In dem Artikel wird auch ein paar Studien gezeigt. Es ist eher so, dass es so bei 60% ist. Und wenn man jetzt noch weiß, ich hoffe, das wissen auch alle, man soll ja nicht die Maske einfach so laufen lassen, sondern erstmal das Reservoir mit Sauerstoff füllen. Aber es wird natürlich auch das CO2 nicht komplett ausgewaschen aus dieser Maske. Also es kann sich ansammeln. Deswegen, ich glaube, das weiß auch jeder, sollte so eine Maske niemals mit einem Fluss unterhalb des Atemminutenvolumens laufen. So, jetzt gehen wir mal in dem Artikel, wird jetzt die Patientin nochmal angeschaut. Die hat eine Atemfrequenz von 30, haben sie angenommen, und ein Zugvolumen von 600 und ein I zu E, also ein Inspirations- zu Expirationsverhältnis von 1 zu 1. Dann hätten wir ein Atemminutenvolumen von 18 Litern. Und jetzt muss man aber nochmal ganz kurz drüber nachdenken, dass bei einem I zu E-Verhältnis von 1 zu 1 jeweils 30 Sekunden Inspiration und 30 Sekunden Expiration sind. Also hätte man einen Sauerstoffflow von 36 Litern. So, und 15 machen wir in die Maske. Ja, dann hat wahrscheinlich der Patient doch recht, dass er sagt, ich krieg nicht genügend Luft. Gut, was kann man machen? In dem Artikel wird jetzt hier ein Akronym genannt. Da soll man einmal einen Sauerstoffflow auf 15 Liter stellen, einmal einen S-Marschen Handgriff machen und den Patienten natürlich aufsetzen. Das ist, glaube ich, was sehr, sehr Wichtiges. Im Englischen, das ist sehr schön hier, das wusste ich nicht, wird die Flachlagerung als Coffin Position bezeichnet. Das heißt auf Deutsch die Sargposition. Also ist die Oberkörperhochlagerung deutlich sinnvoll, aber ich glaube, das ist auch bekannt. Was jetzt nicht so ganz bekannt ist, wie kann man denn das jetzt hier irgendwie verbessern? Ja, man kann die Sauerstoffmaske mit Reservoir 15 Liter auf die Nase setzen und drunter eine Nasenbrille. Ja, und die kann mit 4 Litern pro Minute gestartet werden und dann halt hochgestellt werden, wie man es halt braucht. Ne? Das ist nicht so wirklich angenehm, weil es ja dann doch irgendwie ein richtig hoher Fluss ist. Aber es ist eine ganz gute Geschichte, so dass man höheren Fluss haben kann. Und was man auch noch hingehen kann, dass quasi der passive Fluss durch die Nase den Nasopharynx hinten separiert, sodass die Luft besser nach unten fließen kann. Gut, das kann man auch beim Intubieren machen. Ich glaube, ich hatte schon mal eine Folge über eine DSI gemacht. Das Konzept, was von MCRID mal propagiert wurde. Das könnte man auch machen. Oder man könnte natürlich auch sowas wie ein High-Flow-System benutzen, aber also das gibt es im präklinischen Setting, glaube ich, nicht. Und auch, also bei uns zumindest gibt es das auf der Intensivstation, aber nicht im OP. Und was auch eine ganz gute Sache ist, das ist auch etwas, worüber man so ein bisschen nachdenken kann, ist die Sauerstoffbrille unter dem Beatmungsbeutel. Wenn man den Beatmungsbeutel nicht zusammendrückt, passiert eigentlich nichts. Da fließt kein Sauerstoff durch. Da gibt es keine passive Oxygenierung. Deswegen ist es natürlich praktisch, wenn man die Sauerstoffbrille drunter macht, unter den Beatmungsbeutel, weil dann fließt halt auch passiv Luft noch rein. Und da wird noch ein Video von MCRID verlinkt, wo man dann noch quasi ein Piepventil an den Beatmungsbeutel anschließt und dann hat man bei einer dicht sitzenden Maske ein CPAP-Gerät. Das ist dann schon was für die Fortgeschrittenen. Gut, ich verlinke euch den Artikel im Blogpost. Könnt ihr ihn euch selber nochmal anschauen. Da sind viele Videos und geniale Sache, mal zum drüber nachdenken, was ganz Einfaches, aber vielleicht ist es doch nicht so einfach, wie man es halt immer so mal denkt. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.